Hast du dir auch einen Mega Pint of Wine geholt?
Nee, leider nicht.
Tja, dann
ich habe auch nicht aufs Bett.
Können wir das reinnehmen?
Nee, ich glaube, das ist.
Warum?
Das Piepsen war weg.
Ja, okay, von mir aus. Wenn du dir die Arbeit machen willst.
Ja, das ist die Arbeit, die mache ich mir.
Gut. Hallo und willkommen zur 82. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Lukas.
Und ich bin der Markus und wir reden einmal die Woche über, ja, über was eigentlich?
Code und Nerdkultur, so steht es, glaube ich, in unserer Beschreibung vom Podcast. Wir arbeiten beide bei der Excentra GmbH.
Und beginnen gleich mit dem Feedback und Rückblick von letztem Mal und was wir so erlebt haben. Und ich muss tatsächlich sagen, also lass uns einfach nicht mehr über Twitter reden.
Ja, ich glaube
das
auch nicht.
Das ist einfach eine absolute Katastrophe. Jetzt hat Musk alles on hold gesetzt oder doch nicht, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das ist einfach kein
News mehr. Ich komme auch nicht mehr mit. Ich weiß nicht, was der letzte Stand ist, aber er interessiert mich auch nicht wirklich.
Also der letzte Stand war, glaube ich, dass er gesagt hat, er will jetzt doch nicht, weil er das Gefühl hat, dass zu viele Fake-Accounts bei Twitter unterwegs sind. Ja.
Aber er könnte doch dagegen was machen.
Ja, aber weißt du, wenn er halt versucht, einen Price-Tag dran zu machen,
ja,
dann ist das ja irgendwie so x Euro oder x Dollar für jeden aktiven User.
Ach so, ja, okay.
Und wenn er
okay
dann halt irgendwie weiß, dass da irgendwie 20% sind Schätzungen, 20% Twitter selbst geht von 5% aus und das ist, glaube ich, schon eine erhebliche Zahl von Fake-Accounts. Und ja, mein Gott, also keine News mehr von Twitter und Musk gibt es dieses Mal nicht im Newsblog. Haben wir jetzt endgültig abgesägt.
Was du teilweise abgesägt hast und ich auch, jetzt wieder Warning, wir sind Apple-Fanboys. Wie nennt man das? Apple-Jünger? Ja, genau, oder?
Ja, unreflektierte Konsumenten.
Genau.
Ja.
Und zwar hast du dir einen HomePod geholt, einen HomePod Mini, um genau zu sein.
Genau, weil ich wollte tatsächlich mal schauen, wie es ist ohne Alexa, weil mich der Echo Spot, heißt das denn, glaube ich? Echo Spot? Echo Dot.
Ja.
Echt genervt hat. Also die Hälfte der Zeit hat er mich nicht verstanden und die andere Hälfte der Zeit hat er irgendeinen Quatsch erzählt. Deswegen wollte ich mal testen, wie sie der HomePod so macht. Und bisher eigentlich ganz gut.
Ja, auf meine Empfehlung hin, möchte ich nur kurz hier gesagt haben, um hier ein bisschen die Lorbeeren einzuheimsen.
Du hast gesagt, ein HomePod ist gut und ich habe ihn, glaube ich, sofort bestellt.
Ja, genau.
Beim Hamburger Essen.
Ja, wir waren in der Userie. Und dann meinte ich, ja, also ich finde den HomePod super, du gehst direkt in den Apple Store, okay, gekauft.
Ja, er kam dann auch tatsächlich und also was mir besonders gefällt, ist halt die gute Integration in das Apple-Universum. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass Spotify nicht so gut integriert ist und nicht so gut geht. Und was mir dafür besonders gefällt, ist, dass halt mein Smart Home sofort anspricht und irgendwie so ein bisschen unmittelbarer sich anfühlt als jetzt beim Amazon Echo.
Ja, geht halt nicht alles über die Cloud.
Ja, und ich kann jetzt tatsächlich auch hier mein Nanoleaf Lightstrip bedienen. Das ging mit dem Echo nicht. Also wir haben es beide probiert, das Ding irgendwie reinzukriegen, aber hat nicht geklappt mit dem HomePod Leaves out of the box.
Genau. Ich habe mir tatsächlich auch einen HomePod Mini geholt. Aber
den zweiten, glaube ich.
Meinen zweiten, genau. Und ich muss sagen, ja, ich bin überzeugt von dem Ding. Ich werde jetzt meine Echo Dots dritte und vierte Generation verkaufen.
Kriegt man dafür irgendwas noch an Geld oder ist das eher so im 10-Euro-Bereich?
Ja, 20 bis 30. Okay. aber ich ungefähr für den Preis habe ich es ja auch gekauft. Also die Dinger waren ja auch spottbillig. Und also wenn ihr welche braucht, gebt Bescheid. Ich verkaufe sie euch. Und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt auch, ich bin ja, was Smart Home angeht, ein wenig investierter, sage ich mal, als du. Ich habe da ja schon mehr Zeit reingesteckt. Ich habe auch einen ganzen Home Assistant Stack bei mir am Laufen in meiner Proxmox-Maschine tatsächlich. Und ja, was ich auch vermisse, ist ein bisschen Spotify. Da habe ich es jetzt aber so gemacht. Und zwar gibt es ja, so ein Programm, so ein Server, der heißt OwnTone oder auch Forked DAAPD genannt. Die Namen sind sehr experimentell, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist das so ein, ja, ein Apple Music Server quasi, der auch für deine Apple Music Library quasi übernehmen kann und der auch auf die HomePods oder jedes AirPlay-fähige Gerät, glaube ich, Spotify streamen kann. Und
das heißt, dann nehmen dann die Web-Applikation von Spotify und streamt es dann dahin, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Und zwar weiß ich das nicht genau. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie er das macht.
Ja, oder halt tatsächlich eine Spotify-API, das gibt's ja auch.
Ich glaube aber tatsächlich, was er macht, ist, er downloadet sich deine Library oder Teile der Library oder so. Ich weiß nicht genau, was er macht, weil das Interessante ist, wenn ich darüber Spotify spielen habe, kann ich parallel auch noch mein Spotify so benutzen. Das heißt, es ist kein direkter Spotify-Client, der dann, den ich auch als Lautsprecher in Spotify auswählen kann, so ist es nicht, sondern der spielt komplett unabhängig von der Spotify-App quasi. Ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber ja, ich beschwere mich nicht. Es funktioniert eigentlich ganz gut, weil ich hatte den Use Case, wenn ich schlafen gehe, dann höre ich immer so eine bestimmte Spotify-Playlist. Floating Through Space kann ich sehr empfehlen. Und die konnte ich halt sonst nicht steuern mit den HomePods. Und jetzt kann ich es aber machen. Über Home Assistant und die API von OwnTone funktioniert das jetzt. Wenn auch ein bisschen wonky, sage ich mal, ein bisschen hacky. Aber ja, ich bin zufrieden. Und sonst muss ich auch sagen, die Shortcuts von Apple sind auf jeden Fall sehr mächtig. Vor allem, was ich so geil finde, ist, ich kann halt einfach API-Calls machen. Das ging mit Alexa nicht. Also das Einzige, was man da machen konnte, war IFTTT, ja genau, dreimal T.
Ja.
Und ja, wenn du da mehr als drei Sachen haben möchtest, dann musst du halt dafür zahlen. Und sorry, ich möchte dafür halt nicht zahlen. So, das war es mir auch einfach nicht wert, weil, keine Ahnung, ich bin eh so ein kleiner Tinkerer. Da mache ich es lieber so, dass ich das dann selbst mache. Und außerdem habe ich dann noch mehr Auswahl und mehr Möglichkeiten. Und es geht nicht alles über irgendeine Cloud, auf die ich keinen Einfluss habe. Jetzt läuft alles über mich lokal und der kann jetzt einfach API-Calls machen, wie ich möchte. Einfach irgendwelche Webhooks, easy peasy, funktioniert alles mega gut und ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen.
Ja, dann pack doch mal Links in die Shownotes, weil ich glaube, wir sind noch nicht drin.
Ja, das mache ich auf jeden Fall.
Damit man sich das mal auschecken kann.
Ja, und was ich auch sagen muss, ist, was geil ist, ist, dass ich jetzt natürlich überall aus quasi mein Smart Home auch mit einem Sprachassistenten steuern kann, den ich auch unterwegs benutze.
Ja, das stimmt, das habe ich auch als einen großen Benefit wahrgenommen, dass die Siri halt überall ist.
Richtig.
Also überall, wo ich habe auch ziemlich oft meine Kopfhörer drin und ja. Das ging halt vorher nicht, also weil das immer übers, ich weiß gar nicht, wie es dann ging, wahrscheinlich über die Web-APIs und alles irgendwie so mehr schlecht als recht. Und jetzt ist mein komplettes Smart Home halt immer da und immer ab. Und da ist der HomePod als Zentrale schon wertvoll.
Ja, was ich da nur noch als kleinen Punkt richtig geil finde, ist einfach, ich gehe mit meinen AirPods nach Hause, sag dann, Siri, mach die Tür auf. Dann macht er mir die Tür auf, ohne dass ich irgendwas quasi machen muss. Ich muss nur sagen, okay, mach die Tür auf. Und das ist halt schon cool. Ich meine, das geht mit Alexa auch, aber dann musste man halt in die Alexa-App und dann auf das Alexa-Button-Ding drücken oder in der App Alexa sagen. Das ist halt, ja.
Genau, und wir glauben, wir haben jetzt alle eure Geräte zu Hause tausendmal getriggert.
Ach so, ja, stimmt.
Deswegen reden wir jetzt über andere Dinge, nämlich, dass wir auch nachdem Corona jetzt vorbei ist, ganz offiziell, irgendwie jemand hat gesagt, Corona ist vorbei und dann ist es vorbei.
Genau.
Finde ich immer spannend, wie einfach das ist. Ich war beim Cheers und du warst nicht dabei. Ich hatte aber trotzdem Spaß.
Was war denn das? Was ist denn das?
Das Cheers ist eine, ich kannte das früher nur aus Stuttgart, das ist so Künstler-Netzwerk-Treffen, organisiert vom Feuerwerk von der Arbeitsstelle Pop in München. Und das ist so ein bisschen.
Feuerwerk?
Ja, vom Feuerwerk. Also das Feuerwerk ist ja der öffentliche Träger, der öffentliche Ansprechpartner für alles, was so ein bisschen die musikalische Kreativwirtschaft betrifft. Und es war echt spannend.
Ja, die haben doch auch einen Club, oder nicht?
Die haben auch einen Club hier, genau, und da waren wir auch zuerst, weil wir gedacht haben, es sei im Feuerwerk, war es dann aber nicht, weil sie speziell für dieses Event ins Import-Export gegangen sind. Das ist bei der Schwere Reiter, da wo die verrückten Menschen immer tanzen. Und ja, war trotzdem gut.
Okay.
Und ich habe viel gelernt.
Ja, dass du...
Wie zum Beispiel, dass wir hier eigentlich mit dem, was wir hier machen, relativ privilegiert sind.
Das auf jeden Fall, ja.
Wir sprechen hier in 1000 Euro Equipment. Da gibt es Profimusiker, die haben sowas nicht.
Ja.
Und ich habe auch gelernt, dass die Künstler-Bohème überall gleich ist. Also.
Was? Was heißt das?
Künstler-Bohème, sagt ihr das?
Nee.
Begriff nix. Bohème, ja. Ich sage es, das Z-Wort nicht. Es ist Französisch für nicht sesshafte Menschen.
Ach. So wie das, welches Bohem. Z-Wort? Bohem.
Ja, nicht sesshafte
Menschen.
Ja, okay. lassen wir die Leitung von dir. Und ich fand es relativ spannend, wie sehr die Menschen da alle auf der Suche sind, irgendwie auf das nächste Projekt, auf die nächste Band, auf die nächste Opportunity. Das war schon sehr, ja, konfus. Krasse ja. Menschen, viel so auch Menschen, die jetzt nicht so ganz gesellschaftskompatibel sind. Also war schön und ich kann es jedem empfehlen, der sich irgendwie in der kreativen Welt auskennt, austobt und da weiterkommen möchte, sowas zu nutzen. Das gibt es in Stuttgart zum Beispiel auch dabei, schon beim Musiker Barbecue in Poppiro, das ist im Zentral. Sowas lohnt sich immer. Und nächstes Mal solltest du mitgehen, weil ich glaube tatsächlich, dass es eher so für so Newcomer gut geeignet ist und jemand, der eigentlich eine Band hat, der ist da fast schon ein bisschen fehl am Platz, weil man da ja schon das gemachte Nest irgendwie hat und da dann irgendwie links und rechts noch was anderes aufzutun, will man vielleicht an der Stelle auch gar nicht.
Ja. Ja, nächstes Mal komme ich auf jeden Fall mit.
Genau, du warst dann dafür, aber letztes Wochenende im Strom. Wer war denn da?
Also gestern quasi.
Gestern
tatsächlich. Wir nehmen am Montag, dem 16. Mai auf.
Hast du gerade vorhin nicht gesagt.
Ja, genau. Und ich war im Strom. Das ist ein relativ kleiner Club in München. Und dort ist Schmidt aufgetreten. Wer den nicht kennt, keine Sorge. Der hat aber... Ja, schon relativ hochkarätige Features gehabt. Ich glaube, der hat auch einen Feature mit Crow, mit Rin, mit Marjan. Wer die Artist kennt, der ist auf jeden Fall mit im Game dabei. Der Schmidt macht, neuartigen Deutschrap auf jeden Fall. Ist nicht so das Typische, was man kennt. Und ich feiere den. Und viele andere auch. Also es waren, glaube ich, 100, 200, irgendwie sowas. Leute da und es war echt cool. Es gab kein Voract, was mich gewundert hat.
Oder war es wahrscheinlich sogar relativ Stunde, zwei wahrscheinlich. Irgendwie
ja, so anderthalb glaube ich tatsächlich. War jetzt natürlich nicht so lang, was mir sehr entgegenkam, weil ich von dem restlichen Wochenende schon sehr fertig war. Aber ja, mega performt, mega cool, auch Looping Stations tatsächlich, Teile des Beats selber live on stage gemacht und insgesamt der Flair war cool, relativ down to earth. Es waren da ein paar Fans dort, die auf jedem anderen Konzert auch schon waren auf der Tour, so richtige Tryhards.
So richtig schöne Groupies, die dann hinterher.
Ja, schön. Ja. Und das die hatten für fast jeden Song quasi so eine Einlage, wo die dann irgendwas auf die Bühne geworfen haben. So Blumen oder so Geld und so. Und die eine hat dann noch so ein Schild hochgehalten mit: Darf ich mal mitrappen?
Ihr dann natürlich verboten wurde.
Tatsächlich, er meinte dann irgendwie, lass uns später drüber reden und hat dann einfach nicht mehr drüber geredet. Ich fand das so gut. Ey, man muss auch immer im Mittelpunkt stehen, oder?
Ja, genau. Und auch danke an die Band, die ich mit meinem CVM als nächstes gebucht habe, dass sie abgelehnt haben, einen Heiratsantrag auf der Bühne zuzulassen.
Ja.
Weil ich weiß nicht, was manche Leute, es ist immer so, ich glaube, manche Leute haben da einfach kein Gespür dafür, wie cringy und wie, wie auch unpassend das ist und in letzter Konsequenz auch, wie unfair es ist, erstmal gegenüber dem Künstler, der auf der Bühne steht, und dann aber auch gegenüber den Menschen, die halt Geld bezahlen, den Künstler zu sehen und nicht irgendwie dich.
Ja, richtig. Ich verstehe das auch nicht. Weißt du, der Künstler hat sich überlegt, okay, was macht er für eine Show? So, und alle Elemente, die er drin haben möchte, die sind drin. So, und dann muss man da noch extra irgendwas reininterpretieren?
Ja. Ja, oder auch, das ist ja in gewisser Weise so ein Kapern von der Show. Und
ja, richtig.
Das ist so nicht angebracht.
Ja, dann, das ist so lächerlich. Ja, auf jeden Fall, ich fand das Konzert ziemlich geil, ich habe auch ein bisschen gefilmt, vor allem hat er sogar neue Songs vorgestellt von seinem Album, was jetzt am 20. rauskommt.
Das finde ich tatsächlich immer schwierig, weil, also eigentlich will ich doch Songs nicht zum ersten Mal live hören, sondern will ich doch zum ersten Mal auf dem Album hören.
Ja, weiß ich nicht, ich finde das cool, ich finde das macht so ein...
Ja, es ist schon ein spezieller Moment,
ja.
Aber es geht dann halt auch keiner mit, das ist dann halt ein Song, den niemand kennt. Das ist,
außer die drei, die schon auf jedem Konzert waren
und schon 100 Bootlegs gehört haben, ja. Aber ja, finde ich immer ein bisschen schwierig, also in Maßen ja, aber... So komplett. Ich finde es auch immer schwierig, wenn irgendwie sich so ein Album verzögert und auf einmal stellt die Band dann ein Album vor, das noch gar nicht draußen ist. Also so ist es auch immer mega, mega stressig.
Naja, aber das zum Strom. Ich fand es sehr geil, kann ich sehr empfehlen. Cooler kleiner Club. Vor allem das Display vorne am Strom ist geil. Das ist wie so ein altes American Theater, wo dann so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Weißt du, was ich meine? Wo dann oben so steht, wie in Amerika diese Movie Theaters, welcher Film quasi kommt. Ach,
du meinst mit diesen langen gotischen Schriften, so Bebas Neue, irgendwie sowas so.
Ja, genau. Und dann steht da so Schmidt, dass heute Schmidt auftritt. Und ich finde, das hat so einen eigenen Flair einfach.
Ja, ich weiß, was du meinst. Strom Presents steht da, glaube ich, immer und dann drunter.
Ja, genau. Und das fand ich auch ganz cool. Wir haben sogar den Künstler vorher vor dem Strom gesehen, wie er irgendwie gerade rein ist zum Soundcheck oder so. Das war auch ganz cool. Naja, das zum Feedback und Rückblick, oder?
Ja, machen wir mal einen Knopf dran und gehen weiter mit den News. Und wir beginnen mit Security tatsächlich. Kennst du Heroku?
Ja, natürlich.
Was ist ein Heroku?
Das ist ein Cloud-Service, mit dem man seine Applikationen deployen kann. So ein All-in-One-Ding. Das ist jetzt nicht so was wie AWS. Eher kleiner geschnitten, sage ich mal. Direkt für bestimmte Applikationen gedacht, die man da sehr schnell bootstrappen kann, hochfahren kann, die dann direkt online sind, 24/7. Oder?
Ja, so kann man sagen. Also es ist so ein bisschen eine Plattform ohne, also erstmal viel, viel älter als Kubernetes und dieses ganze Cloud-Ding Lambda, das jemals war.
Ja.
Und ich glaube, so der ursprüngliche Business-Case war, push halt da irgendwie dein Git hin und die sorgen dann schon dafür, dass es läuft.
Ja.
Und denen ist der Quelltext verloren gegangen, weil jemand auf ihr GitHub zugegriffen hat. Und das Problem war dann offensichtlich, dass da irgendwelche Tokens verloren gegangen sind. Und das ist dann schon ein bisschen fishy, finde ich. Warum? Weil man sollte ja eigentlich keine Geheimnisse im GitHub haben.
Aha, doch, im Actions Runner schon.
Ja.
Und die können halt verloren gehen, wenn die jemand deletet.
Das stimmt, die können verloren gehen.
Weil man kann sich die auch nicht mehr auslesen, glaube ich, im GitHub, sondern da kann man dann nur noch drücken, wenn man die deleten möchte. Und wenn die natürlich nicht nochmal irgendwo gespeichert sind, dann sind die halt weg.
Richtig, und dann sind irgendwie OAuth-Tokens aufgetaucht und das war dann auch nochmal schwierig. Also es gibt einen länglichen Support-Artikel und das Update von tatsächlich 10 Tagen ist das letzte. Ja, es ist, sie wissen es irgendwie nicht und es hinterlässt ein ungutes Gefühl.
Okay.
Das hinterlässt ein ungutes Gefühl und zeigt eigentlich umso mehr, dass diese ganzen Cloud-Plattformen halt Es ist halt schwierig. Ich glaube, dass Salesforce, der Owner von Heroku ist, hat damit nichts zu tun. Ich denke, die Teams sind disjunkt, also man kann es jetzt sicherlich nicht auf Salesforce schieben, aber da ist einiges schiefgelaufen. Und dass man irgendwie in 10 Tagen es nicht hinkriegt, da erstens die Lücke zu finden und zweitens dann auch noch in der gescheiten Kommunikation den Leuten zu sagen, was sie tun sollen, beziehungsweise was denn jetzt tatsächlich die Ursache war und welche Schritte notwendig sind, um die Probleme, die man offensichtlich hat, zu lösen und zu mitigieren als Kunde von Heroku, war dann schon ein bisschen stressig.
Ja, gut, dass wir nicht bei Heroku sind.
Ja, ich glaube, mit Java ist man da auch gar nicht so gut aufgehoben. Ich glaube, das ist eher so,
auch,
ja. Push ja dein NPM, dein Node irgendwie hin und dann geht's schon. Also ja. Das ist so ein bisschen die Idee. Dann habe ich mit Spannung gelesen, dass Google, Apple und Microsoft sich auf ein passwortloses Login-System, passwortlose Authentication geeinigt haben.
Heißt es, dass die alle das Gleiche benutzen?
Nee. Ja, ja? Die werden den gleichen Standard benutzen, und zwar FIDO. Und das ist schon, ja, finde ich spannend.
Habe ich noch nie gehört.
Ich habe es tatsächlich gelesen, als Quarkus in seinem neuen Update das Ding jetzt auch unterstützt. Und ja, also die Idee ist letzten Endes, dass es so eine Art Token-Flow ist mit dem zweiten Faktor auf deinem Handy. Und dass das dann eben an die Secure Enclave zum Beispiel von iOS gebunden ist, also letzten Endes entweder dein Fingerabdruckscanner auf alten iPhones oder dann eben deine Gesichtserkennung, Face Unlock.
Face ID.
Face ID, genau. Ja. Die dann über eine API auf deinem iPhone verwendet wird. Und ja, vielleicht ist das eine Lösung, weil viele Menschen eben ja einfach schlechte Passwörter haben.
Ja. Das stimmt. Und ich denke, das ist ein guter Schritt eigentlich. Also,
ja, ich stelle mir halt die Frage, was passiert, wenn du deinen zweiten Faktor verlierst? Also wie kommst du dann über die E-Mail wahrscheinlich ja, der klassische
Recovery-Codes.
Recovery-Prozess.
Und sonst E-Mail, ja.
Ja, SMS. Ja, irgendwas wird es da schon geben. Ich bin gespannt. Also ich bin vor allem gespannt, wie einfach es ist, als Entwickler das umzusetzen, weil daran wird sich der Krieg entscheiden. Also wenn es für Entwickler schwer ist, dieses System einzubauen, dann wird es auch niemand nutzen.
Naja, wenn das jetzt schon Quarkus unterstützt, dann wird es schon irgendwas.
Ja, aber du weißt ja nicht, alle Frameworks sind so gut wie Quarkus.
Das stimmt. Du meintest ja irgendwie, J-Hipster sei nicht so gut. Ja?
Na, ich weiß nicht, ob man das nicht so. J-Hipster ist halt kein in sich konsistentes Framework, sondern es ist halt eine Sammlung.
Also, ja.
Ja, ich glaube, ist ein bisschen ein anderer Use Case. Ja, Transparenzhinweis vorher, wir sind Zulieferer für John Deere, aber nicht für
Fendt,
weil denen ist ein bisschen was Dummes passiert.
Die werden erpresst.
Die werden erpresst, genau. Und das, da ist eine Hackergruppe in die IT-Infrastruktur des Mutterkonzern, dem Agco Konzern eingedrungen und hat dort Ransomware ausgebreitet, und das hatte jetzt tatsächlich zur Folge, dass in Deutschland die Bänder stehen, und das ist so, also Scheiße. Jeder, der im OEM-Umfeld unterwegs ist, der weiß, dass das der Super-GAU ist, also letzten Endes keine Wertschöpfung, und schlimmer geht's nicht, und ja, das ist jetzt offensichtlich immer noch so, also Mitarbeiter zu Hause, Kurzarbeit. Und System lahm gelegt, und die Leute müssen sich mit einem Lösegelderpresser verhandeln. Ungünstig.
Tatsächlich, ja.
Aber umso mehr ist das, ja, also man muss halt schauen, dass man seine IT im Griff hat.
Im Griff hat, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
Breaking News.
Genau, wäre vielleicht bald besser.
Nein,
seine.
Breaking News tatsächlich, so. Eine Stunde alt, Band läuft wieder.
Ach so, ja.
Also tatsächlich eine Stunde alt, läuft wieder, freuen wir uns.
Ja, mega. Dann mussten sie doch keinen Oder haben sie es bezahlt?
Ja, bezahlt. Ja, okay. Ja gut, also Scheiße. Weißt du, wenn der Hacker vorher gesagt hat, wie viel Ethereum oder Bitcoins er will,
ja,
dann konnte man das jetzt ja mega easy shoppen. Weil der ganze Krypto ist gerade vollkommen gecrashed.
Echt?
Ja, tatsächlich. Also wenn man es geschickt anlegt und wenn der Hacker vorher irgendwie gesagt hat, ich hätte gern 10 Millionen, dann konnte man jetzt für 5 Millionen dieselbe Bitcoin so mitkaufen.
Also krass. Das ist
mega in die Tiefe gegangen.
Ja, okay. Kommen wir von Security zu Web. Und zwar zu Cloudflare. Ein, ja, man kennt ihn als CDN.
Ja, genau. Also immer, wenn eine Webseite nicht erreichbar ist, dann kennt man die Fehlermeldungen von Cloudflare.
Ja, richtig. Server ist unreachable. Oder wenn mal wieder das halbe Internet offline ist, dann ist es wahrscheinlich was mit Cloudflare zu tun. Die sind nämlich ein, ja, die stellen sich vor, Webseiten, um DDoS-Attacken zum Beispiel zu unterbinden. Und was die auch machen, sind sogenannte Cloudflare-Workers. Die sind quasi sowas wie kleine Serverless-Functions, die in einem Distributed-System einfach funktionieren, ohne dass man jetzt sich in eine Plattform direkt investieren muss, sowas wie Amazon oder so. Und diese Worker waren Closed Source, sind jetzt aber Open Source.
Das bedeutet, man kann jetzt auch in seiner eigenen Infrastruktur bereits implementierte Worker laufen lassen.
Richtig. Und ja, einfach cool, würde ich sagen.
Ist aber, machen wir uns nichts vor, das ist natürlich auch eine strategische Geschäftsentscheidung. Zu sagen, man stärkt die eigene Plattform, indem man grundsätzlich mal eine Kompatibilität mit einem Open Source Stack herstellt. Weil natürlich, was passiert ist, es wird mehr Code geben, der mit diesen Workern kompatibel ist. Und damit auch incentiviert man sich die Nutzung der eigenen Plattform und es ist letzten Endes eine Win-Win-Win-Situation. Also ich denke, sowohl für die Entwickler, die diese Worker schreiben, als auch für die, die ein Need haben, die Worker laufen zu lassen, als dann letzten Endes auch für Cloudflare, die damit ihre Infrastruktur stärken.
Ja, aber ich denke, das ist gar nicht so tragisch, weil ich glaube, das ist nicht mal so krasser Code, den du dann nur für den Worker schreibst.
Ja, also die Lambdas sind ja meistens relativ simpel gehalten.
Ja, ist ja relativ pluggable auch. Also ich denke nicht, dass da so ein kranker Buy-in ist.
Ja, ist es nicht, aber du weißt schon, wie es ist. Also
ja, klar.
Man entscheidet sich mal, also uns geht es ja genauso. Wir schauen uns bei einer Lösung zuerst mal die Lizenz und die Möglichkeit, eine selbst zu hosten. Und wenn da dann irgendwie steht, talk to us oder schick hier mal eine E-Mail hin, dann ist das erstmal ein ganz großes Argument gegen etwas.
Ja, richtig.
Wer auch so einen Button hat, talk to us, ist Superbase.
Das stimmt.
Was ist ein Superbase? Das ist.
Ja, Superbase ist sowas wie ein. Ja, wie kann man das beschreiben?
Clicky Bunti, API-Baukasten.
Ja, sowas wie Airtable vielleicht ein bisschen, wenn man das kennt. Ein Stack, mit dem man eine Postgres, die direkt ansprechbar ist über eine REST-API und aber auch modellierbar und veränderbar durch eine UI von Superbase quasi ist.
Ja, also ja, das hat es, glaube ich, ganz gut erklärt. Also eine grafische Oberfläche, um eine beliebige SQL-Datenbank mit einem Modell zu versehen.
Ja, beliebige SQL. Ich glaube, Superbase ist nur PostgreSQL tatsächlich. Ich bin mir aber nicht sicher.
Also eine Datenbank mit SQL zu versehen und darauf dann eine API zu kleben. Es geht REST und GraphQL mit Authentication, ein bisschen Storage ist noch dabei und kleine Edge-Functionen, die das ist so eine, wie auch die Worker, die wir gerade vorgestellt haben.
Gibt es die Functions mittlerweile?
Ja, die gibt es tatsächlich.
Wow.
Die gibt es.
Die waren lange in Planung.
Ja, sie sind halt, TypeScript.
Ja,
JavaScript.
Sind halt, ja, das, was sie halt sind. Aber ich fand das Konzept immer sehr geil, wenn man so schnell irgendwie, was weiß ich, ein Prototyp machen möchte oder wenn man keinen Bock hat, jetzt eine REST API dafür zu entwickeln.
Ja, das stimmt. Also man ist halt relativ schnell auf einem Stand, wo man eine funktionierende API hat, und du hast recht, das ist tatsächlich nur Postgres. Aber warum reden wir über Superbase? Die haben Venture-Kapital eingesammelt. Und ich weiß immer nicht, ist das ein Red Flag oder ist es ein super geil, soll man sich für die Leute freuen. 80 Millionen in der Series B Funding. Und die Hauptinvestoren weiß man tatsächlich gar nicht. Die sind, glaube ich, disclosed. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet letzten Endes, dass Superbase irgendwie anfangen muss, gescheit Geld zu verdienen, um diese Investoren dann auch irgendwann auszahlen zu können.
Das stimmt.
Ja.
Aber ich denke, das kriegen die ganz gut hin, weil sie bieten ja sowas wie eine Plattform an. Das heißt sowas wie, wir hosten euch einen Superbase-Server oder einen Project und managen alles für euch. Oder ihr könnt es self-hosten, und ich finde, sowas ist immer the way to go. Also wenn man jetzt wirklich den Need hat, das selbst zu hosten und dann halt alles selbst zu verwalten, ist ja fein, aber wenn du sagst, okay, das muss jetzt halt laufen, dann zahlst du halt das Geld und kaufst es auf deren Plattform.
Ja, kann ich. Ich glaube, der Need ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob der in der Chefetage ankommt. Ich frage mich immer, was ist der Kunde da dafür? Weißt du, weil kein
App-Entwicklung.
App-Entwicklung, schon klar, aber kein Big Enterprise sagt jetzt, yo, lass uns hier mal unser nächstes strategisches Projekt auf so einer Plattform bauen. Das passiert
ja nicht. Wer weiß? Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, das sind tatsächlich eher so wahrscheinlich mittelgroße Firmen, so aus so Start-up-artigen Kontexten.
Also wir?
Ja, wir sind das auch schon 20 Jahre alt.
Ja, das stimmt.
Aus so Start-up-artigen Kontexten, die so ein bisschen schnell irgendwas reißen müssen. Und ich weiß nicht, ob der Markt dafür groß genug ist. Aber wird sich zeigen. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt.
Ich auch.
Und ich freue mich, dass es jetzt offensichtlich Kapital gibt, um zum Beispiel so Funktionen wie die Edge Functions und andere tolle Dinge, die noch auf der Roadmap sind, dann auch tatsächlich zu bauen.
Ja, ich finde es einfach cool, wenn man so Open-Source-Varianten zu, ja, viele benutzen ja Firebase, da ist es ja auch dran angelehnt.
Das stimmt tatsächlich, es ist an Firebase angelehnt, und man muss ja, also Firebase gehört Google, läuft auf der Google-Plattform, und es ist halt ein voller Buy-in.
Genau.
Also da kommt man dann nicht mehr raus aus der Nummer.
Ja. Ja. Kommen wir zu
Hardware.
Hardware.
Ja,
und
genau.
Es geht weiter mit Open Source, würde ich behaupten.
Ja, und zwar genauso, wie man es perfekt macht, damit alle zufrieden sind und der Open Source-Gedanke komplett perfektioniert wird.
Das ist Sarkasmus gewesen gerade von Markus. Und zwar geht es um Nvidia. Die haben ihren Open Source, ihren GPU-Kernel-Module für Linux geopen-sourced. Aber, also erstmal Applaus, das will man schon seit über 20 Jahren oder so gefühlt. Und Nvidia wollte es einfach nicht, wohingegen AMD schon seit über 10 Jahren komplett Open Source ist und das auch super funktioniert bei AMD. Deswegen war bisher und bleibt auch wahrscheinlich noch ein bisschen Go-To-GPU in der Linux-Szene immer noch AMD. Und jetzt dachte sich Nvidia, ey, wir wollen jetzt auch Open Source machen. Und wie macht man denn Open Source am beschissensten, so wie Nvidia das macht? Erstmal einen Commit machen. Also
einen Commit machen.
Die ganze alte Commit-History existiert einfach nicht mehr, sondern einfach einen Commit machen, wo man über 2500 Files mit über 1 Million Zeilen committet. Nur das Base-Module vom GPU-Kernel drin hat, das heißt alle wichtige Business-Software, also sowas wie ja Display-Output oder so, packt man da nicht rein, weil das wäre ja richtig geil, wenn man das hätte, dann könnte man auch was mit anfangen. Ja, genau. Und genau das hat Nvidia gemacht. Es ist, ja,
tja,
mal wieder wie Linus Torvald. Torvalds ist so schön gesagt hat, fuck you, Nvidia. wer den Clip kennt, weiß, wovon ich rede.
Ja, also es ist auf dem Papier Open Source, es hat nichts mit einem Open Source-Gedanken zu tun.
Ja, wird interessant, was sich da in der Zeit so entwickelt, ob es irgendwann wirklich die Möglichkeit gibt, Nvidia auf Linux richtig zu nutzen. Wir hoffen es. Wir sind uns jedoch nicht sicher.
Was allerdings sicher ist, ist, dass es bald die Ikone, die Revolution in der Rezeption von Musik nicht mehr geben wird. Der iPod wird eingestellt.
Der iPod wird eingestellt.
Der iPod wird eingestellt. Das ist schon ein Teil der...
Auch ein Teil von mir?
Es ist ein Teil der Musikgeschichte, muss man definitiv sagen.
Ja, das auf jeden Fall.
Es hat revolutioniert, wie wir Musik hören. Das kann man definitiv sagen. Es war der Durchbruch damals, der MP3. Man wurde mobil, die Ablöse der CD auch...
Man hat
letzten Endes die Motivation von illegalem File-Sharing.
Richtig, ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Und letzten Endes der Beginn vom Ende der CD und von den Schallplattenverkäufen und vielleicht auch der Beginn vom Ende der großen Umsätze in der Musikindustrie. Natürlich wurde jetzt inzwischen alles abgelöst durch Smartphone. Also das Smartphone hat den iPod vollumfänglich ersetzt und damit ist, glaube ich, auch der Grund relativ schnell erklärt. Kein Mensch braucht das Ding heute mehr, weil es halt alles auf deinem Smartphone zu hören und zu konsumieren ist. Und ja, ich denke, das Überbleibsel, das wir jetzt noch haben, ist iTunes. Apple Music, selbst sowas wie Spotify, hatte ja nie einen sinnvollen Anwendungsfall auf einem iPod gefunden. Das ist letzten Endes nicht das Streamen, sondern das Abspielen von Musik auf deiner Festplatte. Und als solches ist es, glaube ich, ein wichtiges Kulturgut. Ich glaube, der Ur-iPod mit dem drehbaren Wheel in der Mitte ist eine Design-Ikone geworden. Und schade, aber auch angebracht, dieses Kapitel mal abzuschließen.
Es wurde an der Zeit. Ich hatte tatsächlich auch einen iPod Touch damals. Ich glaube, ein Dreier oder so. Ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich den gejailbreakt und habe mir dann da drauf WhatsApp geladen. Das waren noch Zeiten.
Also ich hatte tatsächlich nicht den Ur-iPod, sondern ich hatte den ersten mit Farbdisplay tatsächlich. Also da kam dann irgendwann der iPod Photo, hieß der, glaube ich. Mhm. Und den gab es in Schwarz und in Silber, beziehungsweise Schwarz und Weiß. Und ich hatte den in Schwarz mit einer silbernen Rückseite und der hatte schon relativ viel MB. Also man konnte dann tatsächlich, ich konnte meine komplette CD-Sammlung da drauf packen und es war schon was wert.
Ja, schon geil. Ja, ich habe das dann quasi als Smartphone tatsächlich genutzt für WhatsApp. Ich konnte bloß nicht telefonieren, aber es war ziemlich cool.
Ja, schöne Zeit. Ich vermisse es ein bisschen. Das war so, weißt du, das war halt auch in gewisser Weise, man hatte da noch den Nerv, Alben komplett durchzuhören und das war einfach ein bisschen was anderes als heute, wo man diesen absoluten Überfluss an Musik hat, den Spotify vor einem ausbreitet. Es war ein bisschen eine minimalistischere Zeit.
Ja, apropos Minimalismus und Überfluss an Musik und overpriceden Sachen, die sich niemand holen wird, außer vielleicht Markus und Tobi. Teenage Engineering.
Der OP1 ist da.
Uhu. Nächste News.
Du. Was ist denn der OP1? Beschreib mal, was du vor dir siehst.
Ja, das ist halt so ein minimalistisches... wie nennt man das?
Synthesizer?
Ja, so ein Synth, keine Ahnung, da kann man halt so Tasten drücken, irgendwelche Knobs drehen und da wird eine Kuh drauf displayed, wow. Und ich kenne Teenage Engineering nur durch diesen...
YouTuber wahrscheinlich.
Durch ein YouTube-Video von der Swedish House Mafia, wo die quasi mit diesem Ding einen Song gemacht haben. Und es war so ein mega minimalistisches Video, wo die einfach nur dieses Ding gefilmt haben.
Ja, also es ist eigentlich fast schon so eine Art Synth-Plattform. Also man kann damit eben, du hast minimalistisch und Limitation genannt.
Ich hab gerade den Preis gesehen,
ja. Du hast den Preis gesehen?
Ja. Kostet ja nur 2000 Euro.
Ja, genau.
Ja, passt ja. Ja, perfekt.
Ja. Und man kann ihn mitnehmen, weil er hat jetzt tatsächlich einen Akku. Also es ist schon...
Boah, geil. Krass. Boah, heftig. Mm.
Ja, ich merke schon, du hast die Liebe für diese elektronischen Instrumente.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, also schaut ihn euch mal an, es ist ein Meisterwerk des Designs und der Ingenieurskunst und man kann sich das ruhig mal, zumindest mal anschauen und wissen, dass es es gibt.
Ja, kommen wir zur nächsten News, wo ich mir denke, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ich habe davon noch nie gehört.
Onkyo?
Ja, Onkyo kenne ich nicht. Classic Japanese Audio Brand Onkyo files for bankruptcy.
Ja, genau. Also das ist auch so fast schon wie der iPod, vielleicht nochmal 10 Jahre hinten dran. Ja, Onkyo ist so, ja, die kann man Referenzklasse, ja, vielleicht nicht Referenzklasse, aber so, wer sich einen Sony Walkman geleistet hat, um mobil Musik zu hören, der hatte wahrscheinlich auch zu Hause eine Onkyo-Box. Und auch diese Ära ist jetzt vorbei. Was lernen wir daraus? Also sie sind pleite gegangen. Denke ich, einer der renommiertesten Lautsprecherhersteller. Ich glaube, die haben es auch nicht. Ich glaube, die haben es auch nicht geschafft.
Ich habe noch nie was von denen gehört.
Echt nicht?
Nee.
Das ist schon so.
Wie heißt die Marke, die du hast? Yamaha. Nee.
Die Boxen hier, das sind Studio-Lautsprecher. Yeah. Das ist Yamaha. Onkyo ist eher so Hi-Fi.
Ja, also oder sowas wie Sony.
Ja, genau, sowas wie Sony, genau. Ja, wobei, glaube ich, ein bisschen vom Level her ein bisschen drüber. Vielleicht mit was kann man das in Deutschland vergleichen? So, heute würde man wahrscheinlich diesen Erfolg Teufel zusprechen.
Ah, okay. Ja, verstehe.
Also so wer heute was von sich hält, der kauft Teufelboxen.
Ja.
Und wer vor 20 Jahren was auf sich gehalten hat, der hat sich Onkyo gekauft. Und ja, die haben es nicht geschafft. Ich fand die Analyse hier relativ gut in dem Artikel, den wir hier verlinken. Ja, die haben halt den Absprung ins Streaming, ins Digitale nicht mitgenommen. Die haben sich halt darauf spezialisiert, Boxen zu bauen und das ist halt heute nicht mehr genug.
Ja.
Weiterer Sargnagel, ich musste ein bisschen lachen, aber es ist...
Ich muss auch lachen. Aber das finde ich wenigstens eine coole News, weil die mich betrifft als Gamer und als... ja, mich betrifft sie, weil ich Microsoft Excel hasse. Und zwar geht es darum, dass die EVE Online, wer das nicht kennt, ein in der Alpha seiendes MMORPG im Weltall, also eines der krassesten, ambitiousesten so MMORPGs, was im Weltall spielt, quasi. Und die freuen sich über die neuen Excel-Features.
Ja, man kann jetzt die Daten aus diesem Spiel in Excel exportieren, um dann seine Strategie zu optimieren.
Es ist,
ja. Also ich nehme an, man kann da irgendwie traden oder so, also wahrscheinlich ist es irgendwie so, hat wahrscheinlich eine Art In-Game-Economy oder irgendwie sowas.
Ja, ganz krass.
Ja, und die kann man sich jetzt halt, also weißt du, wenn man einfach tagsüber den ganzen Tag Excel-Tabellen tippert, dann kann man das jetzt auch abends machen im Game, das ist doch geil.
Ja, also EVE Online hat, glaube ich, vom Trading her ist das, glaube ich, der größte Aspekt auch in EVE Online. Deswegen ergibt das natürlich schon Sinn, aber ich finde es trotzdem sehr lustig.
Also stell dir jetzt mal tatsächlich vor, du hast dann dein Game und du handelst in diesem Game und du optimierst es dann mit denselben Buchhaltungstools, mit denen du...
Das ist ganz viel so. Das ist ganz, ganz... du kannst dir das gar nicht vorstellen. Das ist in jedem MMORPG so. Zwar nicht mit Excel, sondern die meisten machen das dann mit Google Sheets, aber ungefähr... zum Elden Ring auch, das ist alles in Google Sheets gemacht, wo du dann bestimmte Motion Values hast für, was weiß ich, wie viel Schaden machst du, wie viel krass ist der Abstieg vom Schaden mit einer bestimmten Damage Absorption und so, das ist ganz krass, die Mathe hinter diesen ganzen Spielen, die dann reverse engineert wird und so, das passiert alles in Excel und in Google Sheets und so. Das ist echt heftig.
Ja, wenn man das möchte.
Ja?
Ja. Okay, ist doch cool. Ja, ist okay, ich klicke ja auch manchmal gerne in Excel rum, aber eher dann, was? Wenn ich damit...
Das nimmst du zurück? Gerne. Das ist ja wohl schlimm.
Kommen wir zum Thema der Woche.
Ja.
Da würden auch manche sagen, das ist eher schlimm, weil...
Tatsächlich.
Ja, also es gibt so ein bisschen unangenehme Aspekte der Softwareentwicklung oder anders Aspekte der Softwareentwicklung, die gerne unangenehm werden können. Und das sind in der Regel Integration. Also klassische Datenintegration.
Aha, Datenintegration.
Beispiel. Du hast da irgendwie so ein System rumliegen und du möchtest jetzt von diesem System Daten abfragen.
Ja.
Dann ist es meistens so, dass die Daten in diesem System über einen Standard bereitgestellt werden.
Sowas wie REST?
Ja, ganz viele Dinge gibt es ja. Da gibt es ja REST und da gibt es JDBC und da gibt es Datenbanken, ODBC, JDBC. Da gibt es Event Streaming. Wir hatten das alles hier schon im Podcast. MQTT, OPC UA. Ein Apache Kafka kann das sein, wenn es neu ist. Oder was ganz Altes.
ActiveMQ, RabbitMQ.
Du hast ActiveMQ auf dem JMS-Standard. Oder es liegen einfach nur Dateien rum, CSV-Dateien, das kann ja auch passieren.
CSV, XML,
genau, JSON. So. Und jetzt ist das ja, jetzt kann man da ja immer wieder von Neuem anfangen und sagen, boah, cool, jetzt muss ich hier meine geile Software, die ich verkaufe, die muss ich jetzt in irgendein System integrieren. Und ja, ich fange jetzt an mit einem Java-Modul, welches mir dann meine Soap-Schnittstelle anspricht. Ja gut, dann muss ich die Daten irgendwie transformieren und ich muss dann wahrscheinlich auch irgendwie noch synchron oder asynchron irgendwas machen. Vielleicht muss ich einen ACK schicken, wenn irgendwie als Response auf den Request, wenn ich gehookt werde, oder ich muss irgendwie was nochmal auf die Queue legen oder es von der Queue pollen oder poppen. Das sind ja alles Dinge, die du lustig findest.
Sorry.
Ja, also als ich 14 war, fand ich das auch.
Geil.
Gut, du hast mich jetzt ein bisschen irritiert, muss ich sagen.
Ich habe einfach nur gelacht, du hättest ja weiterreden können.
Ja, wo war ich? Genau, man möchte vielleicht von einer Queue etwas poppen. Und dazu es stellt sich jetzt natürlich die Frage, möchte man das per Hand implementieren oder möchte man da ein Framework verwenden?
Da möchte man natürlich ein Framework verwenden.
Und da kommt Apache Camel ins Spiel.
Also, Apache Camel?
Ja.
Das ist das Thema.
Das ist das Thema heute, ja.
Ach, cool.
Genau. Also Apache Camel ist letzten Endes, also was ist der Anspruch und was ist die Realität? Das muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen unterscheiden. Also der Anspruch von Apache Camel ist, dass es ein Framework ist, welches die sogenannten Enterprise Integration Patterns implementiert.
Die keine Sau kennt.
Ja, es sei denn, man hat das Buch von dem Herrn Hopi und Bobby Wolf gelesen.
Hopi?
Ja, der heißt ja tatsächlich Hopi. Gregor Hopi.
Achso, ich dachte, er heißt Ho und dann muss nachher ein Pi.
Heute ist irgendwie der 13-jährige Lukas in dir erwacht.
Hopi!
Gregor Hopi und Bobby Wolf. Ich habe das tatsächlich mal im Studium vorbeifliegen sehen und auch irgendwann mal auf irgendeine Klausur auswendig gelernt und dann vergessen. Das ist eine Sammlung von, ich würde mal fast sagen, klassischen Patterns, die wir eigentlich gar nicht mal als Pattern heute wahrnehmen würden. Also zum Beispiel sowas wie ein Message-Channel oder Pipes, also dass man einfach Ergebnisse von einem Schritt in den anderen überführt, oder sowas wie ein Dead-Letter-Channel oder Dead-Letter-Queue, in denen Messages landen, die man nicht ausliefern konnte, Message-Bus, dass man Daten transformiert, dass man Korrelations-Identify hat. Also es sind
Gegebenheiten,
alles so,
die schon da sind,
genau,
oder nicht?
Also, ja, also richtig, also so Dinge, wo ich mir halt auch, wo man sich irgendwie als Informatiker überlegt, ja, das kann man jetzt irgendwie in ein Lehrbuch packen.
Genau, man kann es jetzt hinschreiben, aber jeder weiß eigentlich, ja.
Genau, das gibt's. Jeder weiß eigentlich, dass es das gibt. Und genau, also sowas, vielleicht, es gibt auch ein paar, die sind ein bisschen tiefgehender, zum Beispiel sowas wie Saga-Pattern, hat man vielleicht schon mal gehört. Aber diese Patterns, die werden jetzt von Apache Camel umgesetzt. Also da gibt es jetzt in diesem Framework Methoden, die man verwenden kann, um diese Patterns umzusetzen. So, und das ist jetzt mal die Frage, ja, und jetzt, was mache ich jetzt da damit? Jetzt wird es nämlich spannend, weil man kann diese Patterns umsetzen, das ist die eine Seite der Medaille, das ist so das, wo man vielleicht, wo sich Apache Camel auch im Selbstbild ein bisschen sieht, ja, ich kann ja voll die geilen Patterns machen und ich kann die dann auch alle mit diesen Enterprise Integration Patterns alle umsetzen, aber das ist eigentlich gar nicht der Business Value, sondern was ist der Business Value? Es gibt halt tausende Extensions für Camel, die alle möglichen Standards unterstützen. Und das ist das, wofür man es hauptsächlich verwendet. Die heißen diese Extensions, die heißen bei Apache Camel Component. Und was könnte jetzt so eine Komponente sein? Du hast gerade vorhin schon ein paar genannt. Also es gibt hier alleine mindestens 30 Komponenten, die eine fertige API-Anbindung an irgendwelche AWS Software as a Services haben. Zum Beispiel AWS Lambda, Kinesis, S3, SQS, SES, STS, MSK, Managed Streaming for Apache Kafka und der AWS Elastic Kubernetes Service, also der ganze Elastic Search Clone Quatsch, alles am Start und die API ist einfach mit 2 bis 3 Parametern, Konfigurationsparametern ready to use.
Also, wie ich Camel immer gerne zusammenfasse, ist, ich krieg was und mach was draus.
Ja, genau, und dann schickst du es woanders wieder genau hin. Und genau das ist dieser Split in dieser Realität, den ich jetzt gerade ein bisschen aufarbeiten wollte. Also so im Selbstbild ist es das mega geile Enterprise Integration Pattern Framework.
Ja.
Aber in der Realität nutzen es die Leute, um Daten von A rauszulutschen,
ach so,
leicht zu transformieren und in B genau reinzustecken.
Ja.
Und das ist 99% der Anwendungsfälle und just works.
Ja, genau.
Und warum just works? Weil es halt wirklich hunderte, wahrscheinlich sogar eine vierstellige Anzahl von Komponenten gibt, mit denen man diese Daten in irgendeine beliebige Quelle, aus irgendeiner beliebigen Quelle auslesen kann und in eine andere Quelle wieder reinpacken kann.
Ja.
Wollen wir mal ein Beispiel machen?
Mach mal ein Beispiel.
Ich mach mal ein Beispiel. Stellen wir mal vor, wir wollen einen Bot implementieren, der immer dann, wenn ein Jira-Ticket erstellt wird und dieses Jira-Ticket eine große Severity hat, eine hohe Severity, also besonders schlimm ist, dass ich dann per Telegram informiert werde.
Mhm.
So, jetzt würde ich dann recherchieren, was kann denn Jira? Jira kann erstmal nur Webhooks. Das heißt, es kann, wenn ein Ticket erstellt wurde, dieses Ticket synchron über einen HTTP-Endpunkt irgendwo abliefern.
Ja.
Und dann brauche ich, wenn ich Telegram verwenden möchte, in der Telegram API wieder einen Request, der ganz anders ausschaut und eine ganz andere Payload hat, als Jira macht. Und da schicke ich dann die Nachricht, die Chat-Nachricht, die ich schicken möchte, hin.
Genau.
Und da kann ich jetzt dann sagen, hey, pass mal auf, liebes Camel, lese mal bitte die Daten, die reinkommen, und zwar an diesem Endpunkt, zum Beispiel Jira Hook. Transformiere mir dann die Payload von dem Request, zum Beispiel das JSON, das hat, was weiß ich, Description, Name und Severity. Und dann wird das transformiert in, ich konkateniere den Titel mit einer Fettschrift als HTML-Entität und dann danach die Description ganz normal und packe das Ganze in einen Paragraph und das dann nochmal irgendwie als Body von einem neuen Request, den ich dann an die Telegram API schicke. Und das Ganze geht dann in 5 Zeilen. Das ist so der typische Anwendungsfall.
Geht auch sowas wie, ich brauche Daten von einer SOAP API, möchte jetzt aber vielleicht nicht in was liefert SOAP zurück? XML?
Genau, irgendwelches komisches XML und du möchtest jetzt nicht Archäologie betreiben,
genau,
um diese SOAP API in deine Anwendung zu integrieren, weil deine Anwendung nur REST kann. Dann geht es genauso. Das heißt, du würdest dann auch wieder sagen, das hier ist meine Quelle, das ist die SOAP API und die matche und transformiere ich jetzt zum Beispiel von Soap, hole mir da die Payload als XML raus, transformiere dann die XML, gegeben diesem Schema, das ich habe, in ein JSON und dieses JSON kann ich dann, oder machen wir es mal ganz toll, und dieses, ich transformiere es nicht von XML nach JSON, sondern von XML auf Afro und lege es dann auf eine Kafka Queue.
Ja.
Und das Ganze funktioniert einfach. Ich glaube, das ist der große Wert dahinter. Man hat wenige sehr, und da kommt jetzt so ein bisschen der Nachteil, es ist halt unglaublich kompakt. Also man muss schon genau wissen, was man tut, weil jedes Wort und jeder Buchstabe und jeden Slash und jeden String, den man da reinklebt, hat schon eine ganz spezielle Bedeutung. Und da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man da genau versteht, was man eigentlich macht. Wie kann man Apache Kafka jetzt verwenden? Ich denke tatsächlich, dass Apache Kafka früher vielleicht so ein bisschen so als Integration, so die Stecker und die Steckdosen in den Monolithen. Ich glaube, die große Renaissance hat es erfahren über die ganzen Microservice-Patterns, die so im Sidecar-Pattern, im Ambassador-Pattern ganz servicenah oder ganz konkret einen Service adaptieren. Und ich denke, dafür ist es einfach super gut. Das heißt, man kann damit sehr gut einen Ambassador-Pattern schreiben, indem man zum Beispiel vor einen Service, über den man keine Kontrolle hat, vor einer API, über die man keine Kontrolle hat, diesen Ambassador klebt, der dann die Daten von dieser API transformiert und in einem Format ausgibt oder zur Verfügung stellt, welches dann von meinem eigenen Service besonders gut konsumiert werden kann.
Ja.
Und es lohnt sich tatsächlich, also ich könnte mir auch, also wahrscheinlich würde ich, wenn ich irgendwie so ein bisschen Heimautomation machen müsste und irgendwie Dinge miteinander verdrahten, würde ich wahrscheinlich eher zu Apache Kafka greifen, weil ich es einfach kann. Nicht Kafka, Camel, weil ich es einfach kann. Ja. Und ich denke, dass auch sowas wie, was weiß ich, IFTTT, kleine Anbindungen, oder wenn man mit sowas wie einer Notion API oder mit einer anderen REST API so kleine Helferlein und kleine Integrationen machen möchte, ist das eine super Sache. Man kann Apache Camel mit allen JVM-kompatiblen Programmiersprachen verwenden. Klassischerweise macht man es mit Java oder mit Kotlin, was eine Sache ist, die ich nicht so gut finde, einfach weil ich nicht so gut damit klarkomme, aber was trotzdem viele Freunde hat. Man kann diese ganzen Routen, so nennt sich das dann, wie man die Dinge miteinander verdrahtet, und man kann auch die ganzen Konfigurationen, also so die, was ist die Quelle, was ist die Senke, mit XML konfigurieren. Also letzten Endes könnte man, wenn man es drauf anlegt, denke ich, auch die komplette Spezifikation von seiner Camel-getriebenen Integration mit XML machen. Ja, muss man sich halt überlegen, ob das so sinnvoll ist.
Ja.
Ich möchte auf zwei Dinge nochmal eingehen. Ding Nummer eins, wenn ich jetzt tatsächlich so einen kleinen, wie ich gerade vorhin schon gesagt habe, so einen kleinen Ambassador-Service machen möchte, da ist Quarkus ein super Framework für. Weil Quarkus eine echt sehr, sehr gute Integration anbietet und diese ganzen Komponenten, die Apache Camel bereitstellt, auch gut enkapsuliert in so kleine Microservices. Und das Zweite, was man sich mal anschauen sollte, ist Atlas Map, weil Atlas Map tatsächlich die Möglichkeit bietet, dass man zur Compile-Zeit, das ist ganz wichtig, also es ist kein Laufzeit-Mapping, es ist ein Compile-Zeit-Mapping mit einer UI so Datentransformationen machen kann. Also das funktioniert dann tatsächlich genauso, wie wir es gerade vorhin auch schon mit Superbase ein bisschen angeschaut haben, dass man sagt, hey, links gibt es irgendwie das Attribut Adresse und das ist eigentlich nested und ich will das eigentlich ausflachen, sodass ich sowas habe wie Vorname, Nachname, Straße, Postleitzahl, City, und das kann man dann mit Drag and Drop und mit ein paar Pfeilchen ganz einfach konfigurieren, speichert es dann als XML- oder JSON-Konfiguration, packt es mit in den Glasspaths rein und dann ist dieses Datenmapping da. Man muss dann gar nicht viel Code schreiben, sondern man kann in der UI seine Daten transformieren und das ist in der heutigen serviceorientierten Welt relativ geil.
Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich habe mit Camel noch nicht viel gemacht, aber es klingt immer ganz cool, ich habe aber auch immer ein bisschen Schiss davor.
Geht mir genauso, also vor allem deshalb, weil Vieles ist mit, also man kann diese Fluent API verwenden, also man ist dann TypeSafe unterwegs, man kann das alles konkatenieren, aber es ist schon ein bisschen ein Stress. Also welche Maven-Module brauche ich, wo verwende ich dann welche Fluent API-Komponenten? Manchmal muss man auch casten, weil ich eben dann doch die speziellen Funktionen von gewissen generisch implementierten Interfaces brauche. Also das ist dann schon nochmal im Detail ein bisschen diffizil. Und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, man erkauft sich die Kompaktheit des Codes nicht zwangsläufig mit einem Zeitgewinn.
Ja.
Also man hat dann zwar am Ende seine 10 Zeilen, die alles sagen und die super toll sind. Die Frage ist halt, ob man nicht in derselben Zeit vielleicht doch die Restschnittstelle oder die Klasse, die die Daten transformiert, mit der Hand geschrieben hätte.
Ja, und da sehe ich auch den Nachteil, dass du es halt nicht, also du weißt halt nicht, was der macht. Und du weißt auch nicht, also du kannst es auch nicht wirklich verändern, was er macht.
Genau, es ist halt das generische Pattern und
genau.
Wenn das Saga-Pattern ist, dann ist es das halt und unter der Haube wird es halt irgendwie implementiert. Ja. Das ist schon richtig.
Und wenn du das verändern willst, dann hast du halt dann Pech gehabt und dann musst du es halt trotzdem selber machen. Aber naja, Camel ist trotzdem echt cool und es wird auf jeden Fall viel genutzt, würde ich behaupten.
Genau, tatsächlich. Also ich glaube wirklich auch in diesem Enterprise-Umfeld, wo man ganz arg oft dafür sorgen muss, dass eine Software A mit einer Software B kommuniziert, da ist es das Schweizer Taschenmesser und ich denke, die weit über, ja, ich würde es mal tatsächlich sagen, die vierstellige Anzahl an Komponenten, die kommt definitiv davon, weil es unglaublich stark verbreitet ist.
Ja, das war's mit dem Code der Woche, mit dem Thema der Woche.
Genau, dann hast du für uns einen Code der Woche.
Und zwar habe ich mich letzte Woche und vorletzte Woche sehr viel mit VPN-Lösungen beschäftigt und ich habe nach einer VPN-Lösung gesucht, die mir einen guten und schnellen VPN liefert, auf am besten einem relativ neuen VPN-Protokoll, und da habe ich nach einer Management-Solution gesucht einfach. Also es gibt ja die üblichen Verdächtigen IPsec und OpenVPN als Provider oder als Protokollart, um VPN zu machen. Und naja, die sind beide relativ alt, sage ich mal, und ja, haben gewisse Benefits und gewisse Nachteile. Jetzt ist ja, ich weiß auch gar nicht, wie neu WireGuard ist, aber WireGuard ist ja einer der etwas neueren Protokolle, die Kernel, irgendwie direkten Kernel-Modul benutzen für VPN, um das alles einfach deutlich, deutlich schneller zu machen. Funktioniert mit Zertifikaten, also da haben dann beide quasi ein Zertifikat und damit wird man dann autorisiert. Und dafür wollte ich jetzt eine Solution, die mir quasi eine UI gibt, um diese Zertifikate quasi zu verwalten, um Devices zu verwalten, weil wir das dann quasi für ja, Company Use evaluieren wollen. Und da bin ich auf FireZone gestoßen. Das ist nämlich der Code der Woche. Und ja, was soll ich groß dazu sagen? Es ist eine relativ schicke UI, mit der man sich eine WireGuard VPN Server Management Plattform quasi machen kann. Also da kann man dann User verwalten, die können sich einloggen. Wenn die sich eingeloggt haben, können die Devices adden und die können dann halt mit dem VPN Server als Gateway quasi reden. Ja, jetzt hat man vielleicht, wenn man sich mit VPNs auskennt, auch schon im Kontakt mit WireGuard Tailscale gehört, was ja auch einer der heißen neuen Renner ist, sage ich mal, im VPN-Game. Was Tailscale aber im Vergleich zu FireZone ist, ist, dass Tailscale ein Mesh-Network, ein Mesh-VPN-Network ist. Das heißt, jede Node in diesem Mesh-Network muss Tailscale quasi am Laufen haben, damit alle miteinander reden können. Das hat bestimmte Security-Benefits und auch bestimmte Routen- oder Geschwindigkeits-Benefits, weil einfach manche Distanzen nicht mehr so groß sein müssen, wenn man jetzt mehrere Rechenzentren zum Beispiel hat. Das macht aber in unserem Kontext natürlich keinen Sinn. Wir haben eine Location, da muss man halt in das Netzwerk rein, was man da schon aufgesetzt hat. Das heißt, die ganze Netzwerktopologie, die man da schon im Netzwerk hat, muss man nicht irgendwie doppelt abbilden, weil man dann irgendwie Mesh-Netzwerking macht, sondern kann einfach durch einen VPN-Server-Gateway in das Netzwerk rein. Und genau das ist das, was wir brauchen. Und ja, Firezone ist da eine schöne Open-Source-Alternative. In Zukunft soll es da auch Paid-Tiers geben mit irgendwie Premium-Support, bestimmten, ich weiß gar nicht, SSO-Extras oder so. Also sie sind sich selber tatsächlich noch nicht sicher, was sie in diesem Paid-Tier anbieten wollen. Was aber auf jeden Fall im Free-Tier noch mit drin ist, was uns auch mega wichtig ist, ist OpenID Connect, was ein Authentifizierungsstandard ist, der den eigentlich jeder mittlerweile benutzt, basierend oder aufbauend auf OAuth 2. Und das wird im Free-Tier drin sein. Das ist gerade quasi frisch dazugekommen aus einem Pull-Request und wird gerade noch ein bisschen verfeinert. Die meinten zu mir auch, da sind noch ein paar Bugs drin. Und das fixen die in dieser Woche aber. Deswegen werde ich mir das OpenID Connect erst nächste Woche angucken. Ich habe mal mit den Co-Foundern geredet, auch von Firezone. Sie sind gerade einfach dabei, Following und Aufmerksamkeit auf das Projekt zu leiten. Und ja, da wollen wir doch mal ein bisschen helfen und das mit in den Code der Woche aufnehmen. Ich fand es bisher super, hat mega leicht funktioniert, Installation war easy. Und du hast dir, glaube ich, auch schon mal eine Config rausgelassen.
Genau, ich habe mir eine Config rausgelassen. Ich glaube, es war tatsächlich, ich habe das irgendwie so während der Besprechung gemacht, man verzeihe es mir. Und es war mega easy.
Ja.
Also ich war in 3 Minuten im VPN irgendwie Stöpsel gezogen vom Kabelnetzwerk und es hat alles funktioniert. Das war schon ziemlich geil.
Ja, und ja, ich kann Firezone auf jeden Fall empfehlen. Wer nach einer WireGuard-based VPN-Lösung sucht, genau.
Ja, coole Sache. Dann würde ich weitermachen mit einem No-Code der Woche.
Den du dir gerade...
Den ich gerade eben reingetragen habe. Ich war ja vor...
Gut, dass ich so lange Zeit...
Ja, ja, genau, du hast mir einfach Zeit gegeben, ja, hier nochmal einen No-Code reinzupacken. Wenn kein Corona ist, reise ich ja ziemlich gerne. Und ich will nicht sagen, dass es jetzt der heilige Gral ist, aber es löst ein Problem, das ich oft habe. Wenn du mit Freunden verreist oder wenn du irgendwie so Dinge planst, ich finde, da ist es immer sehr schwierig dafür, ein gescheites Medium zu finden. Warum? So ein Reiseführer ist auf Papier, den kann man schlecht teilen, den kann man irgendwie schlecht dynamisch anpassen. Notion habe ich jetzt mal versucht für einen Trip nach Dresden zu verwenden, um da so eine Grobplanung zu machen. Aber was da halt nicht gut ist, dass Notion halt keine Semantik, keine Kenntnis von der Karte hat.
Ah, ja.
Also da hast du dann oft das Problem, dass du da zwar eine wunderschöne Datenbank aufbauen kannst mit den Museen und mit den Sehenswürdigkeiten, die du besuchen möchtest, aber es fehlt die Anordnung auf einer Karte und die ist dann, vor allem wenn man zu Fuß unterwegs ist oder das irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge kriegen muss, die man mit den Öffis gut erreichen kann, echt stressig. Und da habe ich mir jetzt die letzten Tage, bin ich über Newsletter auf Tripsee gestolpert und es schaut ganz gut aus. Und deswegen so mit leichtem Vorbehalt eine Empfehlung. Was macht Tripsee? Tripsee springt genau in diese Nische ein, dass man damit seinen Trip, seine Reise planen kann. Das heißt, ich kann ähnlich wie bei Apple Maps mit der Datenbank von Apple Maps kann ich mir die einzelnen Sehenswürdigkeiten oder auch die einzelnen Schritte, wenn ich fliege oder sonst irgendwas mache, damit reinpacken. Ich kann mir zum Beispiel auch meine Dokumente, meine Tickets alle mit reinpacken. Das Zeug wird gesynkt auf meine mobilen Devices und ich kann es teilen mit meinen Freunden, mit denen ich dann unterwegs bin, die Reise zu machen.
Aber auch nur, wenn die ein iPhone haben.
Genau, und jetzt kommt es auch nur, wenn die ein iPhone haben. Und es ist sehr, sehr viel hinter dem Paid-Tier und dafür braucht man die Premium-Version. Und die ist leider relativ teuer. Es ist ein gutes Tool. Man bezahlt dann allerdings seine 39 € per annum.
Ah, Alles klar.
Oder 5 Euro im Monat, wenn die Reise halt in einem Monat vorbei ist. Und ja, da muss man sich dann schon entscheiden, ob man diesen Price-Tag.
Vor allem muss dann halt auch jeder ein iPhone haben. Wann kommt das vor? Das ist halt auch.
Also im Moment hast du Freunde, die keine iPhone haben.
Ja, ich habe viele Freunde,
die keine iPhone haben. Und denen hast du noch nicht die Freundschaft gekündigt.
Fast, ja.
Also es ist schon, es ist ein Premium-Produkt und als solches muss man es auch sehen. Es schaut sehr fresh aus.
Es ist auf jeden Fall schick. Also ich muss schon sagen, von der UI her und auch von der User-Story her, mega coole Idee auch einfach. Du kannst dann sagen, okay, Montag Anreise, okay, um 12 machen wir das, um 13 machen wir das, bla bla bla. Und das ist halt, das ist cool.
Genau, du hast schon gesagt, also die User-Story ist halt einfach geil, weil du kannst jetzt erstmal ganz dumm irgendwie die Sehenswürdigkeiten sammeln.
Ja.
Dann kannst du sie einplanen, dann kannst du sie auch umplanen, dann kannst du auch sauber trennen irgendwie zwischen Accommodation und irgendwie Kram, den du als Sehenswürdigkeiten machen möchtest. Restaurants sind mit drin, es ist alles gut eingebunden in irgendwelche Reviews von TripAdvisor und Co. Also es ist schon eine feine Sache und ich denke, ich werde es mal bei meiner nächsten Reise dann ausprobieren. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es sich schöner anfühlt als Notion. Und ich glaube, das war tatsächlich auch das Problem, das ich mit Notion hatte. Notion fühlt sich halt nicht nach Freizeit an.
Das stimmt.
Weißt du, was ich meine? Es sieht aus wie so, es ist halt eine Datenbank, es ist ein Excel und es war so schwergewichtig. Also obwohl Notion eigentlich sonst echt eine coole Sache ist und ich sehr gerne damit arbeite, hat man, glaube ich, wenn man auch unterwegs ist, nicht das Mindset, da jetzt in fette Tabellen reinschauen zu wollen.
Außerdem lädt Notion immer ewig. Gut, kommen wir zur Verabschiedung. Wir suchen Mitarbeiter, kommt zu uns, arbeitet
genau,
bei uns.
Bekannt aus Funk und Fernsehen. Ihr habt vielleicht die Anzeige in Bits und so jetzt tatsächlich gehört.
Ich hab mir sie bisher immer noch nicht angehört. Ja,
muss man machen.
Ja, muss ich mal machen.
Genau, wir suchen MitarbeiterInnen, die uns unterstützen im Frontend und Backend. Redet mit uns, schreibt uns eine Mail, besucht uns auf den Socials und tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. Jetzt haben wir gar nicht gesagt, dass sie uns auch noch Geld geben können, wenn sie wollen.
Hm? Nee, die sollen sich lieber bewerben bei uns.
Oder beides.
Oder zuerst Geld geben, dass sie dann Geld bekommen, wenn sie dann eingestellt werden.
Ist quasi das dann so. Geldwäsche?
Ich glaube schon.